Herzlich willkommen. Hier ist Folge 129 von HSV. Meine Frau! Unsere Verbindung, wie immer, senden wir von drei verschiedenen Standorten, ist heute so gut wie nie. Das kann nur ein gutes Omen sein. Wir wissen gar nicht, woran es liegt. Ah, in dem Moment kommt irgendein Quietschgeräusch im Hintergrund. Wer war das von euch?
Ja, das ist bei mir, da werden Etiketten gedrückt.
Ach so, ja, aber das ist kein Problem. Wir sprechen mitten in dieser Bullenhitze über den HSV. In diesen Minuten ist es jetzt Freitag, 11.36 Uhr. In diesen Minuten, kann ich mir vorstellen, wird auch wieder der ein oder andere Lauf absolviert. Die Jungs werden fit gemacht von Daniel Thun und seinem Trainerteam, die übrigens in sehr, sehr stylischen Trainerklamotten auflaufen. Habt ihr schon Bilder gesehen eigentlich?
Noch gar nicht.
Ihr scheint euch nicht so richtig mit dem HSV auseinanderzusetzen.
Nur die Trikots habe ich jetzt, diese geleakten Bilder gesehen, wie die Trikots ungefähr aussehen sollen im neuen Jahr.
Ja, guckt euch mal die Bilder jetzt vom Training an, die ersten Eindrücke. Das sieht stylisch aus, das sieht sportlich aus. Leider bin ich ja so ein bisschen farbenblind, aber ich glaube, es ist schon ein weißes, gut geschnittenes T-Shirt vom Trainerteam, die Jungs im üblichen Trainingsoutfit. Und was Daniel Thun jetzt schon allen anderen Trainern voraus hat, ist sein Organ im Mund. Er hat eine unglaublich laute, durchdringende Stimme, ist total krass. Ich habe so ein paar Videos gesehen, kleine Empfehlung, Scholles Account, das ist der Autor von Rautenperle oder der sag ich jetzt mal, Hauptautor von Rautenperle, der hat beim Training zugeguckt, Handy draufgehalten und hat so ein bisschen gefilmt, wie Daniel Thun eine Passübung erklärt beim allerersten Training. Und das war schon echt interessant zu sehen, worauf der Wert legt, jetzt von den paar Schnipseln, die ich gesehen habe. Unter anderem hat er dann so Jatta rausgeholt, ausgerechnet Jatta geholt, um eine Passübung vorzumachen. und hat gesagt, ja, Backer, und jetzt passt du mir in den tiefen Fuß. Und dann kam erstmal nichts, weil, glaube ich, Jatta das erste Mal gehört hat, dass man auch verschiedene Füße anpassen kann. und dann hat er so das rechte Bein gehoben, Daniel Thun, und Jatta so, ah, okay, alles klar, hat ihm dahin gepasst. Und dann hat er auch gesagt, und jetzt habt ihr den Gegenspieler im Rücken. Und wenn ihr den Raum haben wollt, müsst ihr klatschen lassen, so irgendwie, und dann war das Video vorbei. Aber es war schön zu sehen, dass auch auf diesem Niveau absolute Basics nochmal wiederholt werden. Und Daniel Thun geht da genau hin. Passtempo, habe ich jetzt gelesen, stand im Fokus. Wenn du sozusagen nicht die schnellsten Spieler im Mittelfeld hast, dann musst du wenigstens das Spieltempo erhöhen, um die Gegner auch mal zu überraschen. Und das ist auch so die Erkenntnis vielleicht des auch ersten großen Interviews. Er sagt halt, ja, wir sind der HSV, aber ich sehe gar nicht ein, warum wir jetzt immer das Spiel machen müssen, haben wir ja auch letzte Saison immer mal wieder gesagt, sondern auch wir können uns mal kompakt hinstellen und dann versuchen, nach Ballgewinnen schnell nach vorne zu spielen. Gute Ansätze, sage ich jetzt mal.
Ja, vor allen Dingen, dass wir auch mal variabler sind, ne? als letztes Jahr. Der Gegner wusste ja wirklich immer, bis auf die letzten drei Spiele, wo wir dann mit Dreierkette gespielt haben, wie wir spielen und dass wir das Spiel machen wollen. Und das war dann halt auch nach 10 Spieltagen irgendwie entschlüsselt und ab da ging es dann ja auch irgendwie bergab.
Bones, wie sieht's aus mit Verstärkungen? Also Jonas Bolt hat ja schon gesagt, ja, der Transfermarkt, der wird sich auch nochmal so ein bisschen verändern. Die Preise gehen dann eventuell auch nochmal ein bisschen runter. Gesucht werden ja zwei Innenverteidiger, ein Stürmer und eventuell noch ein Ersatz, wenn ich es richtig verstanden habe, für Leibold. Wie ist da momentan der Stand? Was werden da für Namen gehandelt?
So, bei den Zugängen ist es im Moment sehr ruhig. Da tut sich gar nichts, zumindest das, was man aus der Presse vernehmen kann. Bei den Abgängen gibt es jetzt konkrete Entscheidungen. Heute ist wohl David Bates in Brügge, absolviert dort den Medizincheck bei Schärkle Brügge. Das ist die schlechtere Variante des Brügger Vereins. Die sind irgendwie 13. 14. Und der soll wohl in
den... Also nicht, was heißt das Brügger Vereins? Also nicht FC Brügge, sondern...
Es gibt doch FC Brügge, die ja immer um den Titel mitspielen. Und Schärkle ist so das St. Pauli von Brügge, die immer weiter unten rumkrebsen. Und daher wird er wohl für eine kleine Ablösesumme von ungefähr 400.000, denn die Seiten wechseln in den nächsten Tagen.
Ja, Gato, wir werden ihn vermissen, ne? Sein Potenzial hat er nie ausgeschöpft.
Nee, ich glaube, er wird noch ein Großer. Und jedes Team braucht einen Schotten oder einen Iren. Ja. Also wir müssen auch jetzt eine Ausschau halten nach einem Schotten oder Iren, weil es ist dieses einfach geile Typen. und irgendwie so, bringen die so eine gewisse Mentalität mit und sind eigentlich immer geborene Publikumslieblinge. Und das hat ja auch irgendwie gefehlt jetzt letzte Saison. So ein Typen, wo man gesagt hat, geiler Typ, irgendwie vielleicht nicht der Beste, aber er wirft sich irgendwie in alles rein und mit dem kann man sich identifizieren.
Das war er aber auch nicht, muss man sagen. Er war eben nicht der typische, ich weiß, was du meinst, aber er war nicht der typische Ire oder Engländer, okay, sondern er hat so versucht, so ein bisschen, weiß ich nicht, mit der feinen Klinge zu spielen und ja, es hat dann irgendwie nicht gepasst. Wobei er ja auch in Interviews gesagt hat, ich habe zum Beispiel auch unter Titz super viel über Fußball gelernt. Also insofern, wir verabschieden ihn quasi mit einem Lächeln. Hoffentlich klappt das dann auch. Vielleicht gibt es ja sogar noch 200 € Ablöse oder so, dass man noch ein bisschen was bekommt. Aber gut, da also reich wird man durch so einen Transfer nicht. Aber was ich sagen wollte, wer natürlich dann diese Rolle einnimmt von dem gefühlten Iren / Engländer, ist dann der Klaus Jasula, der ja kopfballstark ist, der sich reinhaut, der auch jetzt selbst nochmal im Interview gesagt hat, ich bin ein Mentalitätsspieler. Für mich ist es nur jetzt ein bisschen zu viel Medienpräsenz gerade. Jetzt muss er sich mal wieder zurückziehen oder er muss zurückgezogen werden. Also du kannst jetzt nicht nur die Hoffnung auf ihn legen und aus meiner Sicht bräuchten wir auch noch einen von der Kategorie, falls er sich mal verletzt oder gelb gesperrt ist. Bums, erzähl mal weiter.
So, dann berichtet die italienische Larena.it, so ein kleiner Blog, dass Hellas Verona hat die Saison auf Platz 10 abgeschlossen in Italien und 4 Millionen Euro für Joscha Wagnumann bieten möchte. Mhm.
Was da Gatto, jetzt was ist, sagst du, ist das, Gatto, ist das eine Summe, wo man schwach wird?
Es ist eine Summe und es ist richtig, richtig schwierig, finde ich, weil du hast mit Jamra eine gute Alternative. Aber 4 Millionen kannst du rein theoretisch zwei Top-Spieler verpflichten für jeweils 2 Millionen Euro, zumindest für die zweite Liga Top-Spieler, gerade in der jetzigen Corona-Zeit. Also ich glaube, ich würde den Deal machen, wenn ich zwei gute Alternativen in der Hinterhand hätte, die dann auch potenzielle Stammspieler sind. Aber du kannst natürlich auch so denken, dass du sagst, du steigst jetzt mit Wagnermann auf, der hat ja eh noch lange Vertrag und dann verkaufst du ihn nächstes Jahr dann für 5 oder 6 Millionen und du hast jetzt noch dieses Jahr mit ihm gespielt, also hast dann quasi eine Saison ihn gehabt und dann noch mehr Geld verdient. Und das ist halt ein total super schweres abzuwägen. Aber da wir einen guten Ersatz haben mit Jamra, wäre ich auch geneigt, ihn dann abzugeben.
Ja, also ich überhaupt nicht. Das ist doch jetzt mal der Spieler, der aus der eigenen Jugend kommt, der es bei den Profis geschafft hat, der auch Vorbild sein kann für das Zukunftsmodell. Jetzt ist Rubesch da, der Fokus liegt jetzt auf Nachwuchs, immer wieder junge Spieler in den Profikader integrieren und dann ist Joscha Wagnermann dann das leuchtende Vorbild und der wird dann beim erstbesten Angebot verscherbelt. Zum Glück hat jetzt Berater Dr. Dieter Gudel, hat er sich einen guten Mann ausgesucht, gesagt, Joscha hat keinerlei Ambitionen, etwas anderes zu machen. Also klares Dementi. Und du brauchst ja auch zwei gute Spieler auf derselben Position.
Ja, natürlich. Aber ich sag jetzt mal so, was würdest du machen? Du würdest sagen, okay, entweder du behältst Joscha und kriegst keinen Top-Stürmer oder du gibst ihn ab und kriegst dafür dann den Top-Stürmer, den du haben willst. Dann, was ist dann die Entscheidung? Ne?
Also das aber ist halt muss man so entscheiden? Also ich weiß natürlich nicht, wie die finanzielle Situation ist.
Ja. Deswegen meinte ich ja, es kommt immer darauf an, was die Alternative ist. Und haben wir jetzt noch genug Geld in der Hinterhand? Ja, nein. Oder wird wirklich auf den Cent gerechnet? Und das kannst du dann, dadurch kriegst du halt einen Top-Stürmer. Und wenn du halt zwei Überperformen auf der gleichen Position hast, und auf anderen Positionen wirklich nur low besetzt bist, also ganz, ganz oder verhältnismäßig nicht so gut, dann ist es zumindest legitim, darüber mal nachzudenken, dass es natürlich total schade ist, weil er aus seiner Jugend kommt und Vorbild etc. Aber auf der anderen Seite wird er immer noch ein Vorbild sein, wenn er für 4 Millionen gewechselt hat und jetzt die Riesenkarriere macht. Dann kann man sagen, wie Dortmund hier, guck mal, hier so ein Dembélé, kommt hierher, wechselt dann zu Barcelona, das Gleiche vielleicht mit Sancho jetzt auch, also kommt her und hier macht er den Sprung. Also das ist, finde ich, super schwer. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich natürlich alle immer behalten und dann trotzdem noch andere gute Spieler verpflichten.
Aber Bones hat, ja, ich verstehe den Punkt. Bones, hast du noch ein paar Namen? Oder?
Ja, es gab noch wieder Neuigkeiten zu Pollersbeck und Union Berlin. Er möchte wohl auch weg, laut Kicker. Aber man hat es auch im internen Gespräch mit dem HSV wohl nicht einigen können. Der HSV steuert wohl auf mindestens eine siebenstellige Ablösesumme zu und die will Union auf jeden Fall nicht zahlen.
Kurz mal rechnen, also 1 Million und drüber.
Genau.
Ja.
So, und dann hat Pollersbeck laut Kicker wohl auch nochmal intern das Gespräch gesucht, aber da konnte man sich innerhalb des Vereins mit Julian Pollersbeck wohl bisher auch nicht einigen, ob es da irgendwie einen anderen Ausweg gäbe, dass er die Freigabe nach Berlin erhält.
Ja, zumal da ja jetzt auch die Situation ist, erstens haben die schon zugeschlagen auf dem Transfermarkt, haben sich Knoche geholt, da floss sicherlich auch ein bisschen Handgeld, der war ablösefrei und jetzt ja auch Max Kruse relativ spektakulär. Ja. Und sie haben sich aus Augsburg Lute heißt er, glaube ich, genau, gekauft. Das heißt, im Prinzip haben sie jetzt einen guten Torwart. Ne? Ginkiewicz, klar, ist weg, aber will Pollersbeck sich jetzt wieder auf so einen Zweikampf auf Augenhöhe einlassen? Oder ist Tune eventuell auch derjenige, der sagt, pass auf, bei uns, ich gehe mit dir als klare Nummer 1 und als Aufstiegsfavorit in die neue Saison. Ich würde mir ja wünschen, dass er bleibt, weil irgendwie Er hat so ein Winner-Gen, was wir irgendwie ja alle sehen, was er jetzt auch nicht unbedingt schon gezeigt hat, aber er hat die Anlagen, dem HSV, glaube ich, zu helfen.
Ja, sehe ich auch so. Also ich würde ihn als Charakter und als Spieler, ich denke ja schon, wenn er sich wirklich mal komplett eine Saison halt konzentriert auf seine Fähigkeiten und nicht abseits des Platzes irgendwie mit anderen Dingen sich befasst, dass er ein richtig starker Keeper auch eine weitere Entwicklung auch werden kann.
Ja, Gatto. Ich finde, Charakter positiv kann auch manchmal negativ sein. Ich glaube, er hat es jetzt ein bisschen gefunden. Aber wir werden sehen. Ich hänge jetzt nicht krass an ihm. Ich würde es gut finden, weil er eigentlich meine Type ist. Und das finde ich immer geil.
Ja, und sonst auch einen neuen Torwart so von dem Kaliber zu verpflichten, glaube ich, wird auch definitiv dann die von Bones angesprochene siebenstellige Summe kosten. Und ja, vielleicht muss man ihn dann einfach halten, ihm das Vertrauen aussprechen. Und da muss jetzt Daniel Thune als Freund der Spieler, muss da dann funktionieren. Übrigens, apropos Daniel Thune, wirklich ganz sympathisch, erstes Interview, wollte ich nochmal kurz sagen. Aufstieg, bisher hat sich noch niemand so rausgeredet aus dem Thema Aufstieg. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber er wurde dann angesprochen, ja, Aufstieg, ist das so ein bisschen das Ziel? Und er hat gesagt, nee, also wenn ich die Treppen hier zum Stadion hochgehe, dann ist das für mich ein Aufstieg. Also scheint einer von der Kategorie zu sein, nur dass wir da schon mal so ein bisschen seinen Humor ansiedeln können. Also und vermeidet dann jetzt auch das Wort Aufstieg. Naja, gut.
Ah, schwierig.
Schade eigentlich.
Bitte? Gut, ich meine, das ist manchmal ein bisschen schwierig, solche Aussagen. Aber
ja.
Schwierig nicht, aber so ja, okay. Aber besser so als andersrum. Ich habe aber auch noch eine ganz geile Info, die ich tatsächlich finde, und zwar über unseren Horst Rubesch. Und ich wusste ja am Anfang an nicht so, naja, er ist jetzt irgendwie Koordinator, Nachwuchs und wie ist er jetzt? Ist er irgendwie
gefühlt trotzdem... Er ist Direktor, also er hat den Hut auf.
Ja, Direktor, aber wie geht er die Arbeit an? Ne? Also ist er jetzt nur irgendwie nach außen hin das Gesicht oder hängt er sich voll rein? Und da habe ich jetzt die Info bekommen, dass er sich tatsächlich mega reinhängt. Also dass er wirklich der Erste fast ist, der irgendwelche Nachrichten schreibt, der Letzte ist, der geht. Und täglich mit super vielen neuen Vorschlägen kommt, die auch immer umsetzt. Also der ist super, super aktiv und hat total Bock auf die Sache. Und da dachte ich nur so, come on, das ist endlich mal geil. Weil, ja, also der Name, die Verpflichtung ist cool, aber du weißt ja immer nicht, wie ernst nehmen die das dann. Und er nimmt es wohl sehr, sehr ernst.
Sehr gut. Ja, ist früh morgens da, steht um 6 auf oder ist vielleicht sogar um 6 da. Ich habe auch sowas in die Richtung gehört. Also das macht auf jeden Fall Hoffnung, aber das ist natürlich eine Sache, die Früchte dieser Geschichte, die erntest du dann im Zweifel in 3-4 Jahren. Ne? Da muss man jetzt einfach cool bleiben. Lass uns mal, weil meine Frau gleich den Laptop braucht, weil sie irgendeinen Call hat und wir original uns einen Laptop dir teilen, schnell zu den Fragen kommen, die ihr uns auch noch zahlreich geschickt habt. Also wir haben auf jeden Fall eine super Quizfrage. Gato, hast du schon reingeguckt?
Ja, ich habe eine Quizfrage. Ja,
aber okay.
Welche? Von Dennis Hamburg?
Ja, genau.
Oh.
Ja, ist gut. Ja. Aber ich kenne die Antwort nicht. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir machen erstmal ganz kurz noch ein paar Fragen von euch. Felix Groß ist vereinslos. Wäre er nicht eine Verstärkung? Muss ich ehrlich sagen, Felix Groß ist für mich immer der Bruder von Toni Groß. Ich habe sogar auch ein paar Freistoßtore für Union im Kopf. Ja, also es ist ja auch tatsächlich ähnliche Position wie sein Bruder, spielstark und weiß ich nicht, auch für die 6, wenn du da noch einen brauchst, aber günstig ist er wahrscheinlich nicht. Habt ihr da eine konkretere Meinung zu?
Ich kenne ihn zu wenig, muss ich sagen. Ich finde es auch aus Marketing und so Sicht eigentlich nicht dumm irgendwie. Man hat einen Groß und er ist auch bekannt und macht den Podcast mit seinem Bruder zusammen und so weiter und so fort. Aber ist wie so ein Tobi Schweinsteiger letztes Jahr.
Apropos Tobi Schweinsteiger, alles Gute jetzt in Nürnberg, Co-Trainer da unter dem neuen Leipzig-Coach, ehemaliger Nagelsmann-Co, ist da jetzt Cheftrainer. Tobi Schweinsteiger kommt als Co-Trainer. Dieter Hecking scheint ihn ins Herz geschlossen zu haben. Und viel Spaß, aber man muss sagen, der Club ist wirklich eine unterirdische Wahl. Also den Club habe ich irgendwie gefressen, spätestens seit der Jatta-Nummer, muss ich echt sagen. Und weiß nicht. Aber gut, alles, vielleicht baut er auch darauf, dass der Leipzig-Co-Trainer früh scheitert und er dann vielleicht sogar mal Richtung Chefcoach da schielen kann. Aber ansonsten kann ich den Schritt nicht so richtig nachvollziehen.
Ja, ich finde es okay. Also ist ein guter Zweitligist, sammelt nochmal mehr Erfahrung und wenn er sich da empfiehlt, also besser als jetzt ein Jahr nichts zu machen oder als, keine Ahnung, in die vierte Liga zu gehen.
Also er hat ja auch mit Daniel Thun wohl gesprochen, als es darum ging, ob er eventuell hier bleibt, aber es war dann wirklich so ganz offen, hat Schweinsteiger auch im Abendblatt-Podcast gesagt, es hat einfach nicht gepasst. So, und er hat einfach gemerkt, so die Rolle, die da vorgesehen ist, da sieht er sich nicht. Und deswegen will er weg. Und er hat ja auch noch, können wir auch nochmal in Ruhe dann irgendwann drüber sprechen, er hat auch noch gesagt, ja, die Probleme, die wir hatten, haben wir im September schon vorausgesehen, dass du halt einen kopfballstarken, im besten Fall Innenverteidiger brauchst, der dazwischen haut, konnten aber im Winter nicht reagieren, weil es der Markt nicht hergab. Also fand ich schon mutig, sowas rauszuhauen, weil ich finde schon, wenn du im September ein Problem erkennst, musst du irgendwie in der Lage sein, das auch zumindest ansatzweise zu lösen, ne?
Ja, aber das ist auch, das ist doch nicht das Kernproblem. Das Kernproblem ist auch, dass sie die Mannschaft einfach nicht erreicht haben und die Mannschaft hat nicht gemacht, was die Trainer gesagt haben. Also natürlich bist du auf der einen oder anderen Position vielleicht nicht top besetzt, aber du bist immer noch besser besetzt als die anderen Vereine, die da hochgegangen sind. Also das ist marginal, aber dann musst du halt mit dem Material auch mal versuchen zu arbeiten, was wahrlich nicht schlecht ist. Fußballerisch, ne? Charakterlich musst du ihn halt dann irgendwie dann einen Zugang finden und das haben sie nicht geschafft in meinen Augen.
Also lass uns nochmal auf die Frage zurückkommen von Dennis Hamburg, der uns netterweise eine Quizfrage gestellt hat. Ihr wisst, wir stellen eine Frage, die ihr uns vorschlagt. Und sollte keiner von uns in der Lage sein, sie zu beantworten, und natürlich wird nicht gegoogelt, gibt es für euch eine 0,5 Dose Holsten. Mittlerweile ist unsere Palette zum Drittel ungefähr geleert. Und natürlich geben wir aber trotzdem unser Bestes. Und Dennis Hamburg fragt, wer machte, es ist immer herrlich, diese nostalgischen Erinnerungen, wer machte den 1:2 Siegtreffer bei dichtem Schneetreiben in München Saison 2005-2006?
Wow. Ich weiß, dieses Spiel kenne ich noch. Ich tippe Van der Vaart.
Also, ich habe jetzt nachgeguckt, deswegen weiß ich es, aber Van der Vaart ist falsch. Van der Vaart beim 1-0-Sieg, das waren noch Zeiten, wo wir die Allianz Arena als absolute Angstgegner betreten haben.
Wie war das Tor, weißt du das?
Von Van der Vaart?
Nee, das Siegtor jetzt.
Ich meine, es war ein Kopfball. Bin ich mir sogar sehr sicher, aber ich kann ja auch sagen, 89. Minute. Und ich kann ja mal sagen, das 1:0 für den HSV erzielte Guy Demel.
Und ich glaube, dann hat Mehmet Scholl das 1-1 gemacht, ne?
Mehmet Scholl macht das 1-1, korrekt. Und damals 2-1. So, einfach nur, damit ihr mal so eine Vorstellung habt, 2006, Ali Karimi kam rein zur Halbzeit für Sebastian Deisler. Und auch in der Halbzeit Bastian Schweinsteiger für Hasan Salihamidzic. Und genau. Achtung, jetzt kommt der Kracher. Also 46. Ali Karimi wird eingewechselt. 61. Ali Karimi wird ausgewechselt für Mehmet Scholl.
Krass, ja. Daran kann ich mich sogar noch erinnern.
Ah, das war das Spiel. Das Wahnsinn. War eine
große Diskussion.
Das waren auch die Trikots mit der Attic Investment Sponsoring drauf vorne.
Kann ich dir nicht sagen, Bums. Doch, kann ich nicht sagen. Aber
Kopf, ihm liegt es auch auf, ja. Auf der Zunge, wer das war in der 89.
In der 67. Also die Wechsel sind fast noch spektakulärer. In der 67. wird Raphael van der Vaart rausgenommen, kann nichts mehr reißen, vielleicht auch zu kalt. Wer kommt rein? René Klingbeil. Der soll da noch mal ein bisschen für Wirbel sorgen. Aber nee, nix ist. Mehmet Scholl macht das 1-1 in der 83. Genau. Da wird reagiert. Mario Fillinger kommt für Naohiro Takahara. Und dann das 1-2 kurz vor Schluss. Sagt's mir, Jungs.
Gib mir einen Tipp.
Holländer, guter, also absoluter Win-Verkauf.
De Jong.
Korrekt.
Nigel de Jong
macht das 2-1 und da kriegt Basti Schweinsteiger noch gelb. Am Ende, um Zeit von der Uhr zu nehmen, kommt Bastian Reinhardt für Piotr Tuchowski und dann ist der Sieg, dann ist der Sieg perfekt. Ja.
Was für Zeiten.
Das ist immer wieder schön und vielleicht kommen die Zeiten auch zurück. Also ich kriege hier schon Druck, wir müssen abbrechen.
Die Hülse kriegt er aber, ne?
Die Hülse kriegt er, wir haben es nicht richtig beantwortet. Dennis Hamburg, herzlichen Glückwunsch und wir hören uns nächste Woche. Gestern wurde ich schon leicht bepöbelt von Hörerin Annika. Liebe Grüße an dieser Stelle. Die hat geschrieben, ja, man wundert sich nur, weil sonst habt ihr ja immer regelmäßig Anfang der Woche eine Folge rausgehauen und jetzt ist irgendwie schwierig. Hast du recht, Annika, wir versuchen auch wieder Regelmäßigkeit reinzukriegen, aber müssen ja auch gucken, dass thematisch irgendwie so ein bisschen was bei rumkommt und da ist im Moment mau. Deswegen Mitte, Ende der Woche.
Schieben wir es aufs Thema, dass wir es nicht schaffen.
Genau, ja. Ja gut, aber wir können jetzt auch Montag wieder machen, aber da haben wir auch nichts Neues zu erzählen. Obwohl, vielleicht ergibt sich ja in der Champions League was. Kleiner Geheimtipp noch, wenn ihr eine richtig gute Quote haben wollt, die sichere Nummer ist Bayern Champions League. Der Geheimtipp ist für mich Leipzig Champions League Sieger. Ich glaube, Nagelsmann hat sich das in den Kopf gesetzt, dieses Final Four zu nutzen und da abzuräumen. Lasst euch überraschen.
Wie ist die Quote? Leipzig?
Ich glaube, gegen Atletico recht hoch.
Warte, ja, ich meine Champions-League-Sieger.
Champions-League-Sieger.
Ah, also okay.
Das ist ja schon auf jeden Fall eine Nummer.
Ich würde 20 sagen.
Ja, gucke ich mal, weil sie müssen nur zweimal gewinnen und sind im Finale, ne? Also,
stimmt,
und sie haben,
nur ein Spiel gibt es ja nur.
Genau, und sie haben die leichtere Hälfte. Leipzig nur 16. Krass. 16, auch wie Juve. Also die Wettanbieter haben es schon verstanden. Neapel 70 und Bayern 44, leider nur. Also, wird auf jeden Fall ein spannendes Achtfinal-Wochenende inklusive dann Rückspiele Mitte nächster Woche. Der große Champions-League-Fußball ist zurück. Also, tschüss, ich werde hier weggezogen. Ciao, nur das, Frau.
Ciao.